Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Liane Bethnatz, Juristin und Publizistin. Wir begrüßen Sie in Hamburg. Hallo Frau Bethnatz.
Hallo Herr Ramloh.
Wir wollen den Tag sortieren für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer. Und dazu, Frau Bethnatz, gehören heute auch die Grünen, die diskutieren ihr neues Grundsatzprogramm. Sie sagen von sich selber ja, ich bin eine liberal-konservative Publizistin. Also was müssen die Grünen in ihr Grundsatzprogramm schreiben, damit sie die Partei wählen oder sagen wir mal zumindest empfehlen?
Also ich werde sie selber wohl nie wählen, aber sie entsprechen tatsächlich jetzt zunehmend dem, was ich als Maß und Mitte bezeichne. Sie haben einen sehr pragmatischen Kurs jetzt auch. Sie versuchen letztlich Ökologie und aber auch die Industrialisierung zu vereinen und das scheint ihnen mit diesem neuen Programmentwurf ganz gut zu gelingen.
Aber zur Wahl, da fehlen dann schon noch 2-3 Schritte aus Ihrer Sicht.
Ja, definitiv.
Wir wollen gleich über dieses Maß und diese Mitte diskutieren, weil da ja auch die Frage mit im Raum steht, ist das eigentlich noch der grüne Kern? Wie leidenschaftlich oder wie staatstragend muss gerade diese Partei sein? Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Heute Mittag ist Liane Bethnatz bei uns, Publizistin und Juristin. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass sie zwar die Grünen nicht wählen kann oder will, aber dass auf jeden Fall die Partei mit ihrer neuen Ausrichtung sich schon Richtung Mitte orientiert. Die Grünen sind jetzt am Wochenende damit beschäftigt, ein neues Grundsatzprogramm zu verabschieden, Frau Bethnatz. Und da gibt es einige Kontroversen. Ein Konfliktfeld ist zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen. Das hier hat die Vorsitzende Annalena Baerbock gestern zur Eröffnung gesagt.
Das Versprechen von Paris, der 1,5-Grad-Pfad, ist nichts wert, wenn er nicht in jeden Sektor in konkrete Politik umgesetzt wird. Die Politik von Ihnen, liebe Union und liebe SPD, im Prinzip dafür, aber im Konkreten dagegen, hat uns wertvolle Jahre gekostet.
Aber auch die Grünen diskutieren ja, wie, ich nenne es jetzt mal radikal oder sagen wir anders, wie konsequent sie eben sich an der Klimapolitik orientieren sollen, weil für die Grünen kommt es ja auch auf diesen Parteitag darauf an, sich schon mal für nächstes Jahr zu positionieren. Was glauben Sie, wie weit können die Grünen oder müssen die Grünen in die Mitte gehen, um möglichst viele Wähler anzusprechen?
Naja, das müssen sie natürlich alleine schon deshalb, weil Wahlen in der Mitte gewonnen werden. Man sieht ja auch, dass sie es in Baden-Württemberg wirklich geschafft haben, sich da jetzt dauerhaft auch an der Regierung zu halten. Allerdings haben sie ein Problem, das aber eigentlich fast jede Partei hat, die sich Richtung Mitte bewegt. Die Basis trägt das nicht in Gänze mit. Es gibt so sehr sich dieser Realo-Teil bei den Grünen jetzt seit Jahren eigentlich durchgesetzt hat, gibt es aber immer noch Fundis an der Basis, die rebellieren und um bei diesem Beispiel zu bleiben, denen eben 1,5% zu wenig ist und die 2% fordern. Und das wird die Partei, glaube ich, schon für eine Art Zerreißprobe stützen. Ich glaube dennoch, dass sich der moderate Flügel durchsetzen wird.
Wir holen mal unsere Kollegin Nadine Lindner dazu. Die beobachtet nämlich diesen Parteitag. Frau Lindner, inwieweit wird das denn jetzt tatsächlich diskutiert? Also jenseits eines Grundsatzprogramms, in welche Richtung und wie bewegt sich die Partei da, um möglichst viele Menschen mitnehmen zu können?
Ja, ich glaube, das ist natürlich irgendwie, es sind zwei Debatten gleichzeitig, die da bei den Grünen geführt werden. Auf der einen Seite kann man sagen, rein formal das Grundsatzprogramm, das ist eine Veranstaltung, wo man sagt, das sind unsere politischen Leitplanken, die auch 15 bis 20 Jahre halten sollen. Das ist ungefähr, wenn man sich jetzt das so anschaut, die Laufzeit gewesen von den grünen Grundsatzprogrammen. Das heißt, da geht man jetzt nicht, das sind so Standortbestimmungen, da geht man nicht ganz so hart rein eigentlich in die Maßnahmen und in die konkreten Ziele. Aber ich glaube, gerade bei diesem Klimaschutzthema, dadurch, dass es grüne DNA ist, zeigt es genau dieses Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Und ich habe noch einen anderen Ton aus der Rede von Annalena Baerbock, der einen grünen Vorsitzenden von gestern Abend noch mal rausgeholt, der meiner Ansicht nach vielleicht so ein bisschen der Kontrapunkt zu dem ist, was sie vorhin zum 1,5-Grad-Ziel gesagt hat. Da macht sie nämlich quasi die andere Flanke auf, wo sie diesen Mittekurs und auch diesen mehrheitsorientierten Kurs noch mal betont.
Wir müssen ehrlich sein. Wir Grünen können eine sozial-ökologische Marktwirtschaft nicht alleine bauen. Nicht mit 20%, auch nicht mit 30. Dazu braucht man in einer Demokratie Mehrheiten. Eine grundsätzliche Akzeptanz und die Bereitschaft der Menschen mitzumachen. Veränderung, Innovation und Bewegung sind nicht für alle eine Verheißung, sondern für viele auch eine Zumutung.
Tja, und das ist halt dieser mitteorientierte Kurs und ich bin mal gespannt. Kurzer Blick auf die Parteitagsregie, 13 Uhr spricht dann Robert Habeck, der andere Co-Vorsitzende. Und Habeck ist ja dafür bekannt, auch mal in so nicht ganz so grünen Themenfeldern zu wildern wie innerer Sicherheit oder Besetzung des Heimatbegriffes. Ich bin mal gespannt, welche Akzente er da noch reinbringt.
Aber das klingt ja dann schon für mich zumindest, Frau Bethner, so, als wollten die Grünen es allen recht machen. Und das ist ja dann schon eigentlich auch eine Verwässerung, was das Kernklientel angeht. Das kann sich ja eigentlich eine Partei sehr schlecht leisten. Das sieht man zum Beispiel bei der SPD.
Ja, aber es ist dieser grundlegende Zielkonflikt. Das stimmt natürlich. Man sieht das in Baden-Württemberg auch. Da hat sich jetzt diese Klimaliste herausgebildet, die wahrscheinlich als Partei antreten wird bei der Landtagswahl im nächsten Jahr. Das heißt, den Grünen droht tatsächlich, dass sozusagen diese fundamentalistische Basis etwas abhanden kommt. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass Wahlen, wie ich schon sagte, in der Mitte gewonnen werden. Und dieser Konflikt lässt sich letztlich nicht komplett lösen. Man wird sich aber dennoch für den Pragmatismus entscheiden und das dann in Kauf nehmen, dass so ähnlich wie ja auch bei der SPD dann eben Teile wie da gern Linkspartei abwandern oder wie bei der CDU dann Leute zur AfD gegangen sind, dachten, das sei konservativ und nicht begriffen haben, dass es eine rechte Partei ist. Dieser Zielkonflikt ist letztlich nicht, wie gesagt, in Gänze auflösbar.
Frau Lindner, ja, gerne.
Ja, wobei ich da gerne anfügen würde und eigentlich auch widersprechen möchte, weil das, was man jetzt so hört aus den Tiefen des Parteitags, Moment, es ist noch kein Beschluss, es sind nur so einzelne Tweets, ist es offenbar so, dass sich der Bundesvorstand dann doch eher Richtung 1,5-Grad-Ziel bewegt hat, also das heißt eher Richtung der radikaleren Forderung. Das hat Annalena Baerbock gerade vor wenigen Minuten getwittert und die Replik von Fridays for Future in Form von Lisa Neubauer kam auch prompt, die dann geschrieben hat, ja, die Grünen hätten jetzt auf Druck von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis diesen wichtigen Schritt gemacht, hat das mit einer gewissen Genugtuung wahrgenommen. Und ich habe auch länger drüber nachgedacht, weil das Problem beim Klimaschutz ist ja natürlich, dass irgendwie grundsätzlich in Meinungsumfragen alle sagen, ja, Klimaschutz finden wir eigentlich ziemlich gut, breite Mehrheit der Deutschen, aber da steckt ja der Teufel im Detail, weil es wird ja auch Folgen haben. Und je schneller und radikaler man Klimaschutzmaßnahmen ergreift, auch auf diesen 1,5-Grad-Pfad dann einschwenkt, wie es die Grünen ja jetzt vorhaben in ihrem Grundsatzprogramm, desto schneller werden auch die Konsequenzen, auch die Umstellungen des alltäglichen Lebens, des Wirtschaftslebens ja sichtbar sein. Wobei ich persönlich finde, dass die Debatte rund um ein Grundsatzprogramm jetzt nicht der Ort ist, wo vorgezogene Koalitionsverhandlungen geführt werden sollen. Und ich glaube, dass die Grünen jetzt die Chance haben, nochmal ihre grüne DNA zu betonen, bevor sie dann nächstes Jahr mit dem Wahlprogramm und dann möglicherweise im Herbst dann halt auch mit Koalitionsverhandlungen in diese Konsens- und Kompromissfindungsschiene reingehen müssen. Und ich hoffe, dass die Grünen im Sinne einer Erkennbarkeit, auch Schutz des Markenkerns, jetzt eher dann bei diesen vielleicht auch etwas radikaleren Positionen bleiben.
Das ist alles richtig, aber wenn ich einen Punkt noch ergänzen darf, man muss aber sehen, auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist natürlich die Bevölkerung in puncto Einschränkungen schon ohnehin ziemlich belastet, sodass alles, was jetzt als weitere Einschränkung noch auf diesem anderen Gebiet eben des Klimaschutzes hinzukommt, muss man, glaube ich, schon aufpassen, dass man die Leute mitnimmt. Denn sonst kann eben auch wieder ein signifikanter Teil potenzieller Wählerschaft abhanden kommen.
Ja, das stimmt schon, wobei ich halt glaube, dass das eine das andere nicht unbedingt ausschließt. Also Annalena Baerbock hat gestern versucht, quasi genau diesen Konflikt aufzulösen in ihrer Rede. Sie hat gesagt, ja, jetzt steht eh so viel auf dem Spiel, jetzt sind eh so viele Dinge quasi vakant, prekär, unsicher. Jetzt haben wir die Chance quasi wegen dieser Brüche Dinge auch neu aufzubauen, also Flugverkehr, auch Verkehr und so weiter. Ob ihr das gelingt, das weiß ich nicht. Das ist natürlich ein großer Anspruch, den sie formuliert, der sich nicht so einfach einlösen lässt. Aber zumindest rhetorisch habe ich das Gefühl, haben die Grünen diese Problemlage durchaus erkannt. Wobei man auch da sagen muss, die Corona-Pandemie, der Winter hat gerade erst angefangen. Niemand weiß genau, was auch nächstes Jahr, im kommenden Jahr an wirtschaftlichen Folgen dort auftreten wird. Aber das ist eine Problemlage, die betrifft alle Parteien und halt nicht nur die Grünen.
Nadine Lindner beobachtet für uns die Diskussion um das Grundsatzprogramm der Grünen. Vielen Dank dafür. Frau Bethnerz, wir haben wieder, ich gucke gerade auf die genaue Zahl, 22.964 neue Corona-Infektionen binnen der letzten 24 Stunden gemeldet. Die Zahl ist ja im Oktober und Anfang November stark gestiegen. Jetzt ist der Wert gerade relativ stabil, aber mehrere Virologen, Medizinerinnen fordern schon eine Verlängerung oder sogar Verschärfungen der bisherigen Einschränkungen. Und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat den Kollegen vom Deutschlandfunk für das Interview der Woche Folgendes gesagt.
Wir brauchen mutige Entscheidungen jetzt. Die Bürgerinnen möchten Klarheit, und zwar zu Recht. Die Wirtschaft, alle Beteiligten brauchen Klarheit. Man muss sich darauf einstellen können. Und wir haben hier immer noch das Ziel, ein Weihnachtsfest zu feiern, das diesem Anspruch nahe kommt, jedenfalls mit Verwandten und Bekannten, wenn auch in bescheidenem Rahmen. Das alles schaffen wir aber nur, wenn wir jetzt die nächsten Wochen nutzen, um die Infektionszahlen deutlich und nachhaltig zu senken. Man muss immer wissen, dass es nach einem solchen Beschluss einige Tage dauert, bis die Maßnahmen greifen. Und das bedeutet, dass an diesem Mittwoch der Föderalismus wirklich bis an die Grenzen gefordert sein wird und dass wir uns eine weitere Vertagung einfach nicht leisten können.
Am Mittwoch treffen sich Bund und Länder, um zu schauen, was die bisherigen Maßnahmen gebracht haben. Frau Bethnerz, wenn aber der Bundeswirtschaftsminister hier sagt, wir müssen die Wochen nutzen, um die Zahlen zu senken, dann klingt das eigentlich verklausuliert schon danach, als ob die Einschränkungen weiter gelten werden. Warum sagt er das nicht gleich direkt?
Ich denke, weil er versucht, die Bevölkerung mitzunehmen und weiß, wenn er jetzt schon ankündigt, dass die Maßnahmen auch in dieser strengen, vielleicht sogar noch strengeren Form Weihnachten gelten werden, dass es schwierig wird, die Leute dann auch noch weiterhin konsequent vielleicht davon zu überzeugen. Wir erleben ja so eine Art Müdigkeit jetzt. Und das Interessante ist, es gab in dieser Woche eine Umfrage vom Allensbach-Institut, die in der FAZ veröffentlicht wurde. Und da gibt es zwei signifikante Zahlen, die man, glaube ich, schon ernst nehmen muss. 2/3 der Bürger, der befragten Bürger, haben zum einen den Eindruck, dass sie den Überblick darüber verlieren, was jetzt in ihrer Region als Maßnahme gilt. Und ebenfalls 2/3 sind unzufrieden damit, dass bestimmte Dinge erlaubt sind und bestimmte nicht erlaubt sind. Und ihnen ist nicht ganz klar, woran das liegt oder woraus sich diese Unterschiede erklären. Und ich glaube, dass die Politik jetzt auch vor dem Hintergrund dieser wachsenden Anti-Corona-Bewegung Sorge hat, jetzt schon zu sagen, Weihnachten fällt zumindest in gewisser Form flach oder wird sehr anders sein als sonst.
Peter Altmaier hat gesagt, das Weihnachtsfest feiern dem Anspruch nahe kommen. Was glauben Sie, wie nahe kommen wir dem Anspruch?
Ja, die Diskussion kreist ja sehr darum, da hatte sich ja auch gerade Helge Braun entsprechend geäußert, kann man auch mit Großeltern Weihnachten feiern oder gilt möglicherweise wieder diese Regelung nur im eigenen Hausstand, vielleicht maximal ein anderes Mitglied aus einem anderen Hausstand, so ist es im Moment ja noch nicht, aber so könnte es vielleicht kommen, wenn die Zahlen nicht runtergehen. Meine persönliche Meinung dazu ist, ehrlich gesagt, ich verstehe, dass den Leuten Weihnachten wichtig ist, dass man auch Großeltern nicht alleine lassen möchte, gar keine Frage. Aber dennoch muss man sich ja andererseits die Frage stellen, um welchen Preis geschieht das denn dann? Also dann steckt man möglicherweise, weil man selber infiziert ist, aber symptomlos, möglicherweise die Großeltern an. Ist es das wirklich wert?
Das müssten im Zweifel die Großeltern dann vielleicht entscheiden, was sie wollen und was nicht?
Ja gut, aber dennoch stellt sich jetzt auch speziell aus meiner spezifisch christlichen Perspektive heraus die Frage, inwieweit man dann auch Leute vor sich selber schützen muss. Denn dass Großeltern mit Sicherheit, was ja wie gesagt verständlich ist, auch mit der Familie feiern würden, das wird wohl so sein. Und dann müssen eigentlich die jüngeren Generationen vernünftig sein und vielleicht darauf pochen, dass man es doch in reduziertem Umfang macht oder nachholt.
Die Familie ist ja für viele Menschen wichtig an Weihnachten, für viele Menschen aber natürlich auch, gerade auch an Weihnachten. Das ist ja oft der eine Termin im Jahr, an dem viele Menschen noch in die Kirche gehen. Jetzt haben Sie gerade auch Ihre eigenen christlichen Werte angesprochen. Die Kirchen dürfen offen bleiben. Richtig oder falsch?
Ich finde es richtig, dass sie offen bleiben können. Ich würde mir vielleicht nur mehr Selbstbeschränkung wünschen, dass auch aus einer christlichen Perspektive, auch da denke ich, gerade in Kirchen und Gottesdiensten sind ja auch vielfach alte Leute vor Ort, die man potenziell auch anstecken kann. Und es gibt auch andere Möglichkeiten im Moment, sein spirituelles Leben zu pflegen. Man kann zu Hause in der Bibel lesen, man kann beten. Dieses Pochen auch auf diese Präsenzgottesdienste sehe ich persönlich kritisch und man muss ehrlicherweise sagen, dass eben Leute, die nicht gläubig sind, nicht diese Möglichkeit haben, psychischen Heil zu finden oder sich zu zerstreuen, weil eben andere Kultureinrichtungen, Theater etc. geschlossen sind.
Liane Bethnerz, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Bethnerz, wir wollen in dieser Samstagssendung ja nicht immer nur auf das gucken, was an dem Tag passiert, sondern wir wollen auch ein Stück weit die Woche sortieren. Und etwas, was sehr lange bleiben wird aus dieser Woche, das war am Mittwoch, als Bundestag und Bundesrat eine Reform des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet haben, um die Corona-Maßnahmen künftig auf eine genauere rechtliche Grundlage zu stellen. Im Gesetz sind jetzt geregelt, dass Bund und Länder eingreifen können mit dem Thema Maskenpflicht, mit Abstandsgeboten, mit Reisebeschränkungen, mit Ausgangssperren. Also es ist ausdifferenziert worden. Und die Bundesländer müssen ihre Verordnung grundsätzlich auf 4 Wochen befristen und dann bei einer Verlängerung begründen. So, jetzt habe ich viel vorweg erzählt. Sie sagen ja von sich selber, ich bin ein liberal-konservativer Mensch. Der liberale Mensch in Ihnen, der muss doch trotzdem ein Stück weit zusammengezuckt sein bei der Verabschiedung dieses Gesetzes, oder?
Nein, ganz im Gegenteil. Und die Juristin in mir heißt diese Gesetzesänderung gut. Ich erkläre es gerne kurz. Es ist so, dass bisher enthielt das Gesetz eine sogenannte Generalklausel in § 28. Da stand drin, dass die Behörden die notwendigen Schutzmaßnahmen bei Bestehen bestimmter Voraussetzungen ergreifen können. So, das ist ein relativ vager Begriff. Was sind notwendige Schutzmaßnahmen? Jetzt sind ja einige in den letzten Monaten in Kraft getreten, beispielsweise die Maskenpflicht oder auch Abstandsgebote. Und die Gerichte haben im Frühjahr schon angedeutet, dass diese allgemeine Generalklausel problematisch ist. Warum? Weil man Grundrechtseingriffe eigentlich immer wirklich genau und möglichst präzise festlegen muss. Und deshalb hat die Große Koalition jetzt exakt das gemacht und hat einen neuen Paragraphen geschaffen, § 28a des Infektionsschutzgesetzes. Und der legt eben fest, was notwendige Schutzmaßnahmen sind. Und steht, können insbesondere sein. Und dann kommen all diese Maßnahmen, die wir schon kennen. Und damit ist es klarer, es schafft mehr Rechtssicherheit. Es gibt den Behörden auch einen etwas engeren Rahmen, was sie nun erlassen können und nicht. Und das heißt ich gut. Und natürlich sind Grundrechtseinschränkungen dieser Art schwierig. Aber nochmals, wir haben sehr hohe Infektionszahlen. Und es ist Licht am Ende des Tunnels. Der Impfstoff ist ja absehbar. Insofern habe ich als liberaler Mensch kein größeres Problem mit dieser Konkretisierung.
Die Union und SPD und die Grünen haben in großer Mehrheit dafür gestimmt. Dagegen haben gestimmt die AfD, die Linkspartei, die Grünen und die FDP. FDP-Chef Lindner, der sagt aber zum Beispiel, das sind hier keine Leitplanken, sondern es ist ein Freifahrtschein. Und wir haben auch mit Jan Korte gesprochen hier im Deutschlandfunk Kultur, der parlamentarische Geschäftsführer der Linken. Und er hat so begründet, warum seine Partei das ablehnt.
Bei allen Grundrechtseingriffen, die es gibt, und das sind die elementarsten Rechte, die es in einer Demokratie gibt, muss der Deutsche Bundestag angehört werden und es beschließen. Das kann nicht über Verordnungen über die Länder gehen und exakt das ist nicht vorgesehen und deswegen ist das der zentrale Grund, warum wir dieses Gesetz so ablehnen.
Jetzt muss der Bundestag regelmäßig informiert werden, das ist ja schon ein Unterschied.
Ja, und das ist ehrlich gesagt eine realitätsferne Ansicht. Wir leben in einer Pandemie. Es ist ein völlig normaler Vorgang, dass in Gesetzen die Exekutive, also die Regierung oder eben bestimmte Behörde, gibt es sogar diesen Begriff, ermächtigt werden, das, was der Gesetzgeber im Grundsatz entschieden hat, umzusetzen. Und dieses Gesetz ist sehr konkret. Es gibt insgesamt 17 dieser Regelbeispiele jetzt. Und ich frage mich, wie Herr Korte sich das vorstellt. Also soll praktisch bei jeder einzelnen Maßnahme dann wieder der Bundestag zusammentreten? So ist es eine pragmatische Lösung. Ich persönlich verstehe die Aufregung darüber nicht. Aber diese Parteien müssen sich natürlich auch irgendwo sichtbar machen und abgrenzen. Vielleicht das auch da.
Aber es ist ja auch innerhalb von CDU und SPD gibt es ja auch viele Stimmen, die sagen, wir stimmen dem jetzt zu, aber auch wir müssen schon regelmäßig schauen, ob wir da noch verhältnismäßig bleiben.
Richtig.
Auch gerade in dem Hinblick natürlich, dass wir alle 4 Wochen schauen müssen, ob diese Verordnungen tatsächlich wieder verlängert werden müssen.
Richtig, und das ist auch gut so. Das war auch was verschiedene Gerichte ja in der Vergangenheit moniert hatten, dass Maßnahmen in zeitlicher Hinsicht schrankenlos angeordnet wurden. So hat man ja diese Pflicht, auch es regelmäßig wieder auf die Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Aber ganz ehrlich, das Problembewusstsein ist doch da. Es ist doch nicht so, dass jetzt die Große Koalition Lust hat, die Grundrechte der Bevölkerung einzuschränken. Es geht einfach nur darum, diese Pandemie möglichst schnell in den Griff zu bekommen.
Und die Frage, ob man Lust hat oder nicht, das ist ja, glaube ich, unbestritten, wenn man seriös diskutiert, dass da niemand drauf Lust hat. Aber trotzdem ist ja der Einschnitt also ne, dieser Moment, in dem es tatsächlich passiert und auch beschlossen wird, ist doch schon auch ein parlamentarischer Punkt, an dem man sich als Bundestagsabgeordneter oder Abgeordneter durchaus fragen kann, wie viel meiner Befugnisse gebe ich ab? Unabhängig jetzt von der Pandemie, auch generell, wenn wir über Grundrechte sprechen.
Nein, das ist so, aber Grundrechte gelten eben auch nicht schrankenlos. Also es ist in vielen Grundrechten explizit vorgesehen, dass man sie einschränken kann. Andere kann man einschränken, weil sie sozusagen mit anderen Grundrechten kollidieren. Hier wäre das dann der Schutz des Lebens. Es gibt kein in dem Sinne schrankenlose Grundrechte, die man nicht zur Abwehr einer Gefahr einschränken kann. Ja, man muss auf die Verhältnismäßigkeit achten, aber hier ist doch nun wirklich jetzt der Versuch unternommen worden, ich finde auch gelungen, genau diese Beispiele, also Untersagung von Freizeitveranstaltungen, Schließung von Kultureinrichtungen, ich könnte jetzt die Liste vorlesen, aber man hat doch versucht, das jetzt wirklich sehr so präzise zu fassen, dass eben nicht der Eindruck entsteht, irgendeine Behörde kann da machen, was sie möchte.
Liane Bethnarz ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Publizistin und Juristin. Frau Bethnarz, wir haben gerade schon über die Reform des Infektionsschutzgesetzes gesprochen. Dazu gehören auch zwei Tiefpunkte am Mittwoch. Einer ist, dass einige Eltern, die ihre Kinder zur Demonstration dagegen mitgenommen haben, quasi instrumentalisiert haben als Schutzschilde gegen die Polizei. Und der andere ist natürlich, dass AfD-Abgeordnete am Mittwoch Besucher ins Parlament geschleust haben, die dann Politikerinnen und Politiker von anderen Fraktionen bedrängt haben. Georg Mayer von der SPD, das ist der Innenminister von Thüringen, der sagt jetzt tatsächlich, ein Verbotsverfahren beim Bundesverfassungsgericht ist das allerletzte Mittel, aber auch nicht mehr auszuschließen. Stimmen Sie ihm zu?
So kritisch ich die Partei ja sehe, besonders nach diesem Eklat jetzt, halte ich das Verbot einer Partei ist sozusagen nur das allerletzte Mittel und es ist ein Irrtum zu glauben, damit würde man diese Diskurse, die die AfD leider erfolgreich in die Bevölkerung gebracht hat, einfach eliminieren. Also das ist auch im Grunde ein letztlich verzweifelter Versuch der Cancel Culture, der aber dieses Denken nicht aus den Köpfen der AfD-Anhänger bringt.
Verzweifelter Versuch tatsächlich?
Also wenn man jetzt schon denkt, dass man möglicherweise das als wirklich schärfstes Schwert braucht, finde ich schon ein bisschen verzweifelt. Man sollte sich eher darum bemühen, möglichst viele der Leute, die diesen AfD-Diskursen aufsitzen, wieder zurückzugewinnen für die politische Mitte.
Es gab ja gestern im Bundestag dann eine Aktuelle Stunde dazu und auch in der AfD, zumindest nach außen hin, ist das sehr umstritten, was da tatsächlich passiert ist am Mittwoch. Alexander Gauland, der Fraktionsvorsitzende, hat dann gestern Folgendes gesagt.
Dass gewählte Volksvertreter von Gästen zweier Abgeordneter unserer Fraktion bedrängt und belästigt wurden, ist unzivilisiert und gehört sich nicht. Dafür entschuldige ich mich als Fraktionsvorsitzender.
Eine Entschuldigung mit dem Zusatz, wir konnten nicht damit rechnen, dass so etwas passiert. Konnte die AfD damit nicht rechnen?
Vielleicht konnte Herr Gauland nicht damit rechnen. Ich weiß nicht, ob er das persönlich wusste, aber zumindest die Abgeordneten, die überhaupt die Entscheidung getroffen haben, eben Leuten mit Gästeausweisen sozusagen als Zuschauer speziell für diese Debatte hineinzuholen, können jetzt auch ihre Hände nicht einfach in Unschuld waschen. Und die Frage ist, wie die AfD damit umgeht. Droht man vielleicht sogar mit dem Ausschluss dieser Abgeordneten, die das getan haben, aus der Fraktion oder nicht? Im Moment scheint der interne Umgang eher doch ein bisschen sanft zu sein. Und man muss ja sehen, das ist ja nur Teil eines größeren Themas jetzt da an diesem Mittwoch gewesen, denn auch die AfD hat im Bundestag im Zuge der Debatte um die Konkretisierung des Infektionsschutzgesetzes ja selber massiv Stimmung gemacht, hat Plakate ausgelegt, wo das Grundgesetz zu sehen war mit Trauerflor. Das hat dann Bundestagspräsident Schäuble unterbunden. Aber das war ja auch schon plumpe Stimmungsmache und man wusste ja, dass zeitgleich draußen diese 5000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Also man hat ja im Grunde versucht, diese Empörung damit in den Bundestag hineinzuholen und gleichzeitig wird eben inszeniert die Partei sich jetzt als Grundgesetzschützer und auch da wird der Eindruck erweckt, das sei praktisch so eine Art fürchterliches Ermächtigungsgesetz, was man nicht hinnehmen könne. Und was man sieht, was jetzt aufgeht als Saat, gerade auch bei diesen Demonstranten, die vor dem Reichstag waren, ist eben, und das sieht man seit Jahren, diese Verdrehung, dass so getan wird, als sei unsere parlamentarische Demokratie eine Art Quasi-Diktatur. gegen die man sich zur Wehr setzen müsse, wird ja oft auf Demos dieser Art auch dann Widerstand gerufen. Das ist eine völlige Verdrehung im Grunde unserer liberalen, pluralistischen Demokratie ist. Und man muss aber sagen, es ist sehr wirkmächtig geworden. Und wenn die AfD das ernsthaft unterbinden möchte und diese Stimmungsmache sein lassen will, kann sie das tun. Ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Die Frage ist ja, ob sie das will. Vielleicht mit kurzem Hinblick nochmal auf das, was im März war, als die Pandemie so richtig losging. Da haben wir ja beobachtet, viel zitiert, die Stunde der Exekutive, die Oppositionsparteien haben es schwer, die AfD schien es da auch sehr schwer zu haben. Dreht sich das tatsächlich gerade und kann die AfD die Corona, ich nenne sie jetzt mal Skeptiker oder von mir aus auch diejenigen, die das Ganze leugnen, für sich tatsächlich als neue Wählerschicht gewinnen?
Ja, zumindest scheint sie das zum Teil zu versuchen und gerade Alexander Gauland hat ja diesen Diskurs selbst vor Jahren schon mitgeprägt. Er hat vor Jahren gemeinsam mit Björn Höcke Merkel eine Kanzlerdiktatorin genannt. Also diese Saat geht jetzt auch auf, sagt das aktuell, sagt er das nicht. Offensichtlich versucht ja die AfD dieses Milieu für sich zu gewinnen, was ja sehr heterogen ist. Aber da sehen Sie, da sind Esoteriker, Christen mit Rechtsdrall, das ist ja alles hinreichend besprochen worden, wie sich diese Demos zusammensetzen. Aber offensichtlich versucht sie, da Terrain zu gewinnen. Ich glaube aber, dass sie das im Endeffekt nicht so viel nutzen wird. Denn wenn sie von sich behauptet, sie sei konservativ, müsste sie eigentlich auch für Disziplin und Kargheit und Verzicht in so einer Pandemie sein. Und genau das ist sie im Moment aber nicht.
Aber das ist ja scheinbar vielen Wählerinnen und Wählern egal, was der offizielle Anspruch der AfD und was die Realität ist.
Ja, aber sie stagniert. Also ich fürchte auch, dass die Leute oder dieses Klientel der AfD zum Teil schon so radikalisiert ist, dass sie wahrscheinlich bei etwa 10% sich auch weiterhin halten wird. Das glaube ich schon. Aber ich denke, mit dieser Art und diesem Eklat jetzt auch Leute da in den Bundestag zu holen, die dann anfangen, anderen aufzulauern und abzufotografieren, das schreckt dann doch diejenigen ab, die sich vielleicht von der CDU nicht mehr mitgenommen fühlen und denen die CDU zu mittig geworden ist. Aber dass man sich dann auf so eine Partei einlässt, also ich glaube, es wird ihr schwerer fallen, jetzt im bürgerlichen Terrain weiterhin zu wildern.
Frau Bittnerz, es gab in dieser Woche mal wieder gute Nachrichten für Familienministerin Franziska Giffey, denn die schwarz-rote Koalition hat sich grundsätzlich auf eine verbindliche Frauenquote in Vorständen geeinigt. Darauf hat sie ja schon lange hingearbeitet. Ansonsten sind es ja momentan eher ziemlich viel schlechte Nachrichten, seit ihre Doktorarbeit wieder im Mittelpunkt ihrer politischen Zukunft steht. Kurze Erinnerung, die Plagiatsvorwürfe sind erneut ans Licht gekommen, sind erneut in den Mittelpunkt gerückt, werden jetzt erneut überprüft, weil ihre Doktormutter maßgeblichen Einfluss auf die erste Prüfung gehabt hat. So, Sie, Frau Bethnert, Sie sind selber promoviert und Sie haben vor einer guten Woche einen langen Text dazu veröffentlicht auf Ihrem Blog Starke Meinung. Und die Überschrift ist die sich selbst Begnadigende. Das heißt also, dass sie den Titel nicht mehr führen will, das reicht Ihnen nicht?
Nein, das reicht mir nicht. Und ich finde die Art und Weise, wie sie damit umgeht, ehrlich gesagt unverfroren. Denn sie hat, als das erste Prüfungsverfahren lief, letztes Jahr hat sie angekündigt, sollte ihr der Titel entzogen werden, dann würde sie von ihrem Ministeramt zurücktreten. Jetzt ist diese Affäre wieder ins Rollen gekommen. Das Prüfverfahren wird neu aufgerollt. Und jetzt will sie von dem, was sie da sagte, offenbar nichts mehr wissen, sondern sie, ebenso wie Karl Theodor zu Guttenberg das 2011 gemacht hat, verzichtet jetzt von sich aus auf diesen Titel. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das juristisch überhaupt geht, und möchte aber in ihren Ämtern festhalten. So, sie versucht im Grunde mit dieser Flucht nach vorn, indem sie sich den Titel quasi selber entzieht, im Amt bleiben zu können. Das passt halt nicht zu dem, was sie vor einem Jahr gesagt hat. Und das ist genau dieses Verhalten. Das ist das, was Politikverdrossenheit schürt. Das ist, was Leute im Endeffekt zu rechtspopulistischen Parteien schreibt, weil das all diese sozusagen geschürten Stimmungen gegen die da oben, muss man in dem Fall sagen, leider bestätigt.
Vielleicht zeigt es aber auch, dass sich der Umgang mit dieser Plagiatskultur seit von Guttenberg und auch seit Annette Schavan, die ja ebenfalls Ministerin war und deswegen zurücktreten musste, vielleicht auch ein Stück weit geändert hat mittlerweile?
Ich bin mir da nicht sicher. Also bei Schavan war es ja auch so, dass sie sich zum Opfer gemacht hat und es auch nicht wirklich eingesehen hat und auch in puncto Reue dezidierter hätte sein können. Nein, ich finde, man sieht bei Giffey gerade, dass es nicht einfach mehr so hingenommen und vor allem, dass das interessant ist an der Diskussion. Es hat eine zusätzliche Dimension. Es geht gar nicht nur um Frau Giffey, sondern es wirft jetzt aus meiner Sicht endlich auch den Blick an dieses Promotionsunwesen an deutschen Universitäten. Denn es ist schon viel darüber geschrieben worden in Leitmedien, dass diese Arbeit auch wissenschaftlich offenbar ziemlich wertlos ist. Und dennoch hat die Doktormutter Frau Giffey die zweithöchste Note magna cum laude gegeben. Kann man sich theoretisch habilitieren. Mhm. Und in diesem Prüfungsverfahren war sie dann selber auch noch mit dabei, wo eigentlich ein klassischer Interessenkonflikt auch vorliegt. Und das rückt jetzt stärker in den Fokus und das macht mich, ich bin froh, dass das jetzt endlich passiert.
Da sind wir doch eigentlich in einer Wissenschaftskrise, weil das muss man doch mal ganz ehrlich festhalten, Frau Giffey hin oder her, an ganz vielen Instituten und Universitäten sind die Professorinnen und Professoren darauf aus, dass Leute bei ihnen promovieren. Es geht ja auch da um knallharten Konkurrenzkampf.
Ja, es geht sogar um noch mehr. Es ist eben an vielen Fakultäten so, dass die Besoldung steigt, je mehr diese Arbeiten sie annehmen. Und ich war selbst lange an der Uni tätig, also ich kenne diesen Betrieb auch von innen. Es gibt halt sehr viele Leute, die promovieren wissenschaftlich relativ irrelevante Arbeiten und können, es gibt also 4 Notenstufen mit den beiden unteren, erhalten dann auch immer noch diesen Titel, sogar mit der Note Rite. Es ist sozusagen fast durchgefallen, aber dann doch nicht ganz. Sodass dieser Titel in Deutschland nicht viel aussagt. Also mich beeindruckt das eigentlich gar nicht, wenn jemand den Titel trägt. Ich google dann manchmal, wo die Arbeit veröffentlicht ist. Dann kann man ungefähr daraus ableiten, ist das eine wissenschaftlich wertvolle Schriftenreihe oder ist das einfach irgendwo Self-Publishing-Verlag erschienen. Ich persönlich meine, dass man dieses ganze Promotionswesen grundlegend neu aufstellen sollte und nur noch dann Leute promovieren sollte, wenn die Arbeit wirklich wissenschaftliche Relevanz hat.
Lassen wir uns noch mal kurz zur politischen Komponente kommen. Die SPD verteidigt Franziska Giffey sehr vehement. Das hier sagt zum Beispiel Ina Czabora von der Berliner SPD.
Sie hat eine großartige Ansprache der Menschen. Sie versteht Menschen sehr gut. Sie passt zu dieser Stadt, sie passt zur SPD. Ich glaube schon, dass sie eine gute Spitzenkandidatin für uns ist und bleibt und dass das auch mit dem Doktortitel nichts zu tun hat.
Kann man das trennen?
Nein, also zynisch würde ich jetzt sagen, da versucht man zu menscheln und Mitleid zu schüren. Aber Plagiate sagen schon auch etwas, sollten sie jetzt bei ihr festgestellt werden, ist ja noch nicht endgültig festgestellt. Das sagt schon, finde ich, etwas auch über den Charakter einer Person aus. Und die sich anschickt, regierende Bürgermeisterin in Berlin zu werden, ob man das wirklich mit so einer Sache im Moment werden kann. Die SPD Berlin reagiert natürlich so, weil Giffey die Hoffnungsträgerin schlechthin ist und im Grunde eigentlich ihrem Aufstieg auch zur regierenden Bürgermeisterin wahrscheinlich gar nichts im Weg steht. Also sie braucht sie auch irgendwie händeringend. Aber das ändert ja dieses Dilemma nicht. Und um einen anderen Fall zu zitieren, Cem Özdemir damals konsequent zurückgetreten in der Bonusmalen-Affäre. Und das verzeiht die Öffentlichkeit auch. Özdemir hat dann ja wirklich eine grandiose, gute zweite Karriere nochmal hingelegt in der Politik. Aber dieses Herumeiern und am Amt kleben, ich glaube, das wird in der Bevölkerung nicht gut geheißen.
Immer noch bei uns ist Liane Bethnerz, Juristin und Publizistin aus Hamburg. Und Frau Bethnerz, unsere Stunde ist wieder rasend schnell vorbeigegangen.
Das stimmt.
Danke, dass Sie bei uns gewesen sind.
Danke, dass ich bei Ihnen sein durfte.